Unser drittes Thema heute ist der Fall Timoschenko, also einige Bemerkungen zur westlichen Stellung gegenüber der Ukraine. Die Ukraine ist ja gerade auch wieder in den Zeitungen mit aktuellen Meldungen vertreten gewesen. Jetzt waren gerade Wahlen in der Ukraine. Und was hat man darüber hierzulande erfahren? Laut FAZ und laut allen sonstigen maßgeblichen Zeitungen waren diese Wahlen schon, ja, was wohl, schon allein deswegen zutiefst gefälscht, manipuliert und so weiter, weil höchstwahrscheinlich der Falsche dort gewonnen hat. Der Falsche, das ist also der aktuelle oder frühere und jetzt wohl wieder gewählte Präsident Janukowitsch. Hierzulande verschrien als Russlandfreund, und wer nicht gewonnen hat oder zu wenig Stimmen gekriegt hat, ist unsere Julia Timoschenko. Diese ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko, die wird vom Westen als ihre Kandidatin oder ihre Wunschfigur beansprucht. Und seitdem die verurteilt und inhaftiert ist, seitdem lassen bekanntlich Merkel, Westerwelle genauso wenig wie andere europäische Politiker unter lebhafter Anteilnahme aller westlichen Medien keine Gelegenheit aus, eine eklatante Verletzung heiliger demokratischer Rechtsnormen in der Ukraine zu geißeln. Unter dieser Perspektive betrachtet wird nämlich in Kiew derzeit nicht nach Recht und Gesetzeslage staatliche Macht über Land und Leute ausgeübt, über uns. Da nützt auch der Hinweis gar nichts, dass schließlich auch in der Ukraine niemand ohne Berufung auf das passende Gesetz vom zuständigen Gericht verurteilt und eingesperrt wird. Oder da nützt auch der Hinweis nichts, dass Anklagen wegen Amtsmissbrauch und Korruption auch in anerkannten Demokratien wie der unsrigen üblich sind. Der Fall Timoschenko soll ein absolut klarer Beleg sein für Willkürjustiz im Auftrag des Präsidenten der Ukraine. Die Beweisführung in diesem Fall geht so: Da stützt sich die Anklage gegen Timoschenko auf einen Tatbestand nach geltendem ukrainischen Recht. Und das soll schon deswegen Willkür sein, weil es eben diesen Tatbestand im EU-Recht nicht gibt. Und als wäre das nicht schon entlarvend genug, stammt der einschlägige ukrainische Paragraph auch noch aus Sowjetzeiten. Und Sowjetzeiten, in diesen Zeiten ist ja nach Auffassung des Westens bekanntlich das Unrecht schlechthin an der Regierung gewesen. Deshalb gilt die Haft für Frau Timoschenko bei westlichen Freiheitskämpfern gegen Unterdrückung und Unrecht anderswo als ein unverhältnismäßiger Übergriff eines Richters, der unmöglich unabhängig sein kann, und die Verurteilung zu 7 Jahren Haft gilt als ein einziger Justizskandal. Und dann kommt noch ein weiterer Skandal hinzu. Das ukrainische Recht besteht doch tatsächlich darauf, dass kranke Strafgefangene zur Behandlung nicht ins Ausland reisen dürfen. Wird hier interpretiert als ein klarer Fall von Verletzung des Menschenrechts Inhaftierter auf Behandlung durch deutsche Professoren in einer Berliner Uniklinik. Das ist die interessierte Argumentation, die sich der schlichten politischen Parteinahme des Westens für die westlich orientierte Timoschenko und gegen den russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch verdankt und ihr die menschenrechtliche Weihe verleihen soll. Damit diese Botschaft auch gefühlsmäßig gut einleuchtet, wird der zwischenstaatliche Affront für die breite Öffentlichkeit hierzulande zu einer Angelegenheit aufbereitet, in der es pur um Menschlichkeit geht. Die EU verlangt unbedingt, dass Timoschenko von deutschen Ärzten behandelt werden kann, ist aber damit keineswegs zufrieden.
Denn die Europäische Union ist auch dann zu keinerlei Zugeständnissen bereit, wenn eine Gesetzesänderung in der Ukraine, welche die Freilassung Timoschenkos zur Folge hätte, oder eine Begnadigung angeboten wird. Die Forderungen der EU an die ukrainische Regierung sind schlicht und einfach nicht verhandelbar. Sie verlangt nicht weniger als die Freilassung und vollständige politische Rehabilitierung aller politischen Gefangenen. Also eine umfassende Kapitulation der ukrainischen Regierung. Der Präsident Janukowitsch soll praktisch anerkennen, dass seine Machtausübung illegitim ist und dass das Recht, das die EU verordnet, auch für die Ukraine bindend ist. Er soll den Versuch aufgeben, seine Macht dadurch zu konsolidieren, dass er seine inneren Feinde aus der Parteienkonkurrenz ausschließt. Was sich die EU da unter dem schönen Titel einer Bemühung um die Zivilisierung der politischen Sitten der Ukraine an Einmischung leistet, ist allerdings alles andere als ein über den Parteien stehendes unparteiisches Schiedsrichterwesen. Es handelt sich um einen brachialen parteilichen Eingriff in einen innerukrainischen Machtkampf. Aus der Perspektive der Aufsicht über alles Gute und Schöne, was die europäischen Werte so gebieten, hätten den Chefdemokraten im Westen, nämlich schon zu Zeiten der Regentschaft von Timoschenko, einige Regelverstöße auffallen können. Zum Beispiel ihre Aktionen gegen Janukowitsch und die Mittel und Methoden der politischen Auseinandersetzung zwischen Juschtschenko und Timoschenko waren samt und sonders so ziemlich dieselben vom gleichen Kaliber, mit denen sich jetzt Janukowitsch den Autokratenvorwurf einfängt. Damals waren freilich die vom Westen gesponserten orangenen Demokraten an der Macht, also bestand auch kein Anlass, ihnen Verbrechen nachzusagen. Mit der Berufung auf die guten demokratischen Sitten nimmt die EU im Kampf zweier Linien in der Ukraine Partei für ihre Ikone der Revolution in Orange. Sie duldet nicht, dass Timoschenko aus dem Verkehr gezogen werden soll. Denn darum geht es offensichtlich der EU und ihrer Öffentlichkeit. In der Ukraine soll wieder die politische Linie gelten, für die Timoschenko steht und die dummerweise abgewählt worden ist und im Übrigen ja jetzt auch nicht bestätigt wurde in den letzten Wahlen.
Der Machtkampf in der Ukraine beschränkt sich offensichtlich nicht aufs Stimmenauszählen, auf die sogenannten zivilen Formen der demokratischen Machtkonkurrenz per Wahlen und die damit geregelte Ablösung von Regierung und Opposition. Vielmehr nutzen einander feindlich gegenüberstehende politische Lager einmal errungene Machtpositionen, um die Gegner möglichst dauerhaft von der Macht auszuschließen. Dieser Machtkampf wird so erbittert geführt, weil sein Gegenstand die grundlegende Ausrichtung der ukrainischen Staatsräson ist. Seit der Staatsgründung geht es um die Zuordnung der Nation zu den sich ausschließenden Ansprüchen der mächtigen Nachbarn Europa und Russland. An die Beziehungen zu diesen Nachbarn knüpfen sich alle Berechnungen der Ukraine, sich im marktwirtschaftlichen Konkurrenzkampf ein Nationaleinkommen zu verschaffen. Die Ukraine braucht den Marktzugang nach und den Kredit aus Europa. Genauso unbedingt braucht sie den Wirtschaftsverkehr mit Russland. Vom russischen Gaspreis hängt die Rentabilität weiter Teile der Wirtschaft ab. Und Russland und seine Partnerstaaten sind unverzichtbare Exportmärkte. Wichtige Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Atomwirtschaft und Rüstungsindustrie sind nur in den Kooperationsstrukturen mit russischen Unternehmen überhaupt überlebensfähig. Und auch russische Investoren und Kredite finanzieren ukrainisches Kapitalwachstum. Auch dieser mächtige Nachbar Russland dringt daher auf eine eindeutige politische Zuordnung des Partners. Putin fordert beispielsweise immer wieder den Beitritt der Ukraine zur russisch-kasachisch-weißrussischen Zollunion. Ein solcher Beitritt wird von Seiten der EU aber wiederum als prinzipiell unvereinbar mit ihrem Freihandelsabkommen erklärt.
Ja,
wolltest du weitermachen?
Wenn du noch kannst.
Also ich wollte kurz noch zusammenfassen. Die Ukraine ist existenziell auf gute Beziehungen zu Russland und zur EU gleichermaßen angewiesen und kann sich den dafür jeweils verlangten Preis nicht leisten. Der Machtkampf im Innern wird demgemäß um unterschiedliche Linien beim Lavieren zwischen diesen beiden auswärtigen Machtansprüchen geführt. Willst du jetzt weitermachen?
Ja, jetzt steige ich dann ein.
Ja.
Und zwar mit einer kurzen Erinnerung an die Zeiten, wo das demokratische Traumpaar Julia Timoschenko und Viktor Juschenko sich ihre Auseinandersetzung geliefert haben. Und zwar genauso ziemlich erbittert, wie es heute zwischen Janukowitsch und seinen Gegenspielern in der Ukraine passiert. Auf den damaligen Versuch des Präsidenten Juschenko, die Ukraine auf einen kompromisslosen Integrationskurs in EU und NATO zu trimmen, hat Russland mit einer Feindschaftsansage reagiert gehabt. Diese Reaktion haben nicht nur die damalige Opposition, sondern auch Mitstreiter aus der Revolution Orange, wie die damalige Ministerpräsidentin Timoschenko, als für ihr Land nicht aushaltbar bewertet. Timoschenko sah damals die Ukraine in eine ausweglose Lage manövriert. Deshalb entschloss sie sich, mit Russland einen Gasvertrag zu schließen. Im Übrigen von der EU dazu auch genötigt, denn die verlangte ja damals ein Ende der Gaskrise. Juschenko hat damals die rechtliche Verbindlichkeit dieses Gasvertrags akzeptiert, und zwar nur auf massiven Druck aus Brüssel hin. Heute bekommt die ausgewiesene Westfreundin Timoschenko von Seiten der jetzigen ukrainischen Führung für ihre Tour des Lavierens zwischen Ost und West den Vorwurf Vaterlandsverrat wegen des ruinös hohen Gaspreises, den sie mit Russland ausgehandelt hat, vorgeworfen. Und umgekehrt soll Janukowitsch mit dem Stationierungsabkommen für die russische Schwarzmeerflotte und der Initiative, Russisch zur zweiten Amtssprache zu erheben, nach Meinung der heutigen Opposition denselben Tatbestand, nämlich Vaterlandsverrat, erfüllt haben. Timoschenkos Partei hält die Politik der anderen Seite für unvereinbar mit der von ihr für nötig erachteten Ausrichtung der ukrainischen Staatsräson. Und entsprechend fundamental sind die Vorwürfe. Janukowitschs Wahlsieg, der erste Wahlsieg von Janukowitsch, wurde von ihr nicht anerkannt, weil da eben die Falschen, also lauter Verbrecher und Landesverräter, die Macht erobert hatten. Die Ex-Ministerpräsidentin warf der jetzigen Regierung in Kiew vor, die ukrainischen Werte von innen zu zerstören und die Unabhängigkeit des Landes zu gefährden. Und sie hetzte, also Timoschenko hetzte gegen den inneren Feind, der viel gefährlicher als der äußere sei.
Gut, das charakterisiert eigentlich ganz gut diesen innerukrainischen Machtkampf, von dem ihr jetzt geredet habt. Also wenn der innere Feind viel gefährlicher sein soll als der äußere, dann ist das eben was anderes als das, was in einem demokratischen Staat so als Wahlkampf stattfindet. Also um nochmal auf die gerade gelaufene Wahl, die aktuelle Wahl in der Ukraine zurückzukommen, da kann man ja Folgendes feststellen. Eines jedenfalls, nämlich die entscheidende Leistung, die so ein zusammengezählter Wählerwille in einer gefestigten Demokratie, wie beispielsweise der deutschen, zum Ergebnis hat, das kommt in der Ukraine ganz offensichtlich nicht zustande bei so einer Wahl. Die Ermächtigung zur Herrschaftsausübung ist mit dem Wahlsieg zwar formell erfolgt, Aber der tatsächliche Machtkampf geht nach der Wahl mit anderen Mitteln, aber unvermindert weiter. Die siegreiche Partei ringt darum, die Konkurrenten aus allen einflussreichen Positionen zu entfernen und die eigenen Leute in alle relevanten Positionen der Macht zu hieven, um ihrem Kommando landesweite materielle Wirksamkeit zu verleihen. Mit der übertragenen Regierungsgewalt reformiert sie dann am Rechtsstaat herum und sorgt für die Entmachtung und Ausmischung der Opposition. Und zwar jetzt in dieser, wie man so schön sagen kann, wie man eigentlich sagen kann, zivilisierten Weise der Kriminalisierung der Opposition. Also das heißt, im Namen von Recht und Gesetz. Und im Namen von Recht und Gesetz wurde dann ja auch die Julia Timoschenko inhaftiert und in Haft gehalten. Die hierfür nötige politische Tugend der Durchsetzungsfähigkeit ist beiden Kontrahenten allerdings in hohem Maß zu eigen. Und hiesige Experten wissen schon seit langem, was nach einem möglichen Sieg, der Wahlsieg der Julia Timoschenko zu erwarten wäre. Also auch Timoschenko habe längst schon ihrerseits Beweise gesammelt, um Vertreter der gegenwärtigen Regierung ihrerseits vor Gericht zu bringen, sobald sie an die Macht kommt und die Janukowitsch-Getreuen aus Gerichten und Behörden entfernt hat. Da sagt die Süddeutsche Zeitung dazu, so kommen Politiker in die Lage, dass Machterhalt zur Überlebensfrage wird. Also in einem doch etwas härteren Sinn als bei uns, eine Partei, die in die Opposition gehen muss. Dem Experten von der Süddeutschen Zeitung ist also überhaupt nicht unbekannt, was Janukowitsch abverlangt wird, wenn die vollständige politische Rehabilitierung seiner Feinde gefordert wird. Aber Mitleid sei nicht angebracht, schließlich habe er seine missliche Lage durch den Abbau der Demokratie in der Ukraine selbst herbeigeführt. Am Ende ist er dieser Logik zufolge dann wohl auch selbst schuld, wenn seine Gegner, also die Opposition im Falle ihres Wahlsiegs, absolut nicht zimperlich sein kann, wenn sie ihn und seine Getreuen von den Schalthebeln der Macht entfernt. Gut, das war dann heute unser dritter Beitrag. Man kann sagen, wir haben dreimal über die Freiheit geredet, einmal über das Militär und die Soldaten, die für die Freiheit eintreten, ihr Leben geben und dafür ein Vorbild für die Zivilgesellschaft sein sollen, nach der Logik von Gauck, Bundespräsident Gauck, Kanzlerin Merkel und Verteidigungsminister de Maizière. Dann über die Meinungsfreiheit haben wir ganz grundsätzlich uns etwas verbreitet und zum Schluss über freie Wahlen. Anderswo sind sie halt immer unfrei und immer gefälscht, im Kontrast zu unseren grandiosen Freiheitsveranstaltungen.